Manchmal ist es doch so, dass wir lange im Gebet ringen. Dass Gott das Gelingen schenkt, dass es uns etwas gibt, was uns wichtig ist. Wir haben gefleht und gejammert, wir haben Menschen mobilisiert, die mitbeten. Und auf einmal wird wahr, was man sich so sehr erhofft und ersehnt und erbetet und erfleht hat. Für was man vielleicht stundenlang gebetet hat. Und Gott hat sich gnädig erwiesen. Und wir haben das bekommen, was wir ersehnten. Und nun sagen wir, danke Herr, dass du uns das und mir gegeben hast. Und damit ist die Sache erledigt. 2 Jahre flehen, 1 Tag danken oder 1 Minute. Im Danken sind wir, die meisten von uns wenigstens, nicht sehr große Helden. Und so können wir von Paulus und seinen Mitarbeitern diesbezüglich viel lernen und können sie zum Vorbild nehmen. Und so lese ich unseren Text im 1. Thessaloniker Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da schreibt Paulus der Gemeinde in Thessalonik, einer Gemeinde, die unter Verfolgung stand, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonik, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Anhaltende Dankbarkeit, so habe ich diesen Text überschrieben. Zuerst betrachten wir den Gruß, den Paulus an die Gemeinde richtet, etwas genauer. Dann die erfreuliche Erinnerung und dann als drittes der Grund ihres Dankes. Das Besondere an unserem Brief ist, dass es vermutlich der erste bekannte Brief des Paulus ist. Er musste ja mit seinen Mitarbeitern aus Thessalonik fliehen. Sie wurden verfolgt und er stand mit seinen Mitarbeitern unter Lebensgefahr. Viel Zeit ist Paulus nicht geblieben, die Gemeinde zu lehren, und sie mussten praktisch überstürzt die Flucht ergreifen. Und in einer Zeit, wo die Gemeinde unter starker Anfechtung stand, unter starkem Druck, mussten sie, die das Evangelium brachten, auf einmal weg. Und die Leute, die ganz kurz unterwiesen waren, zurücklassen. Natürlich bewegt nun Paulus und seine Mitarbeiter die Frage, ob die Gemeinde unter diesen äußerlich widrigen Umständen treu bleiben wird oder ob sie diesem Druck nachgeben und wieder ihrem alten Glauben, ihren alten Gepflogenheiten nachgehen. Diese Spannung hielten sie nicht mehr aus und sie wollten wissen, wie es der Gemeinde geht, und so entschlossen sie sich, als sie in Athen waren, den Timotheus zurückzuschicken. Da lesen wir im 1. Thessaloniker Kapitel 3, Verse 1 und 2. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen, der Paulus, und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich wäre. Paulus hatte Bedenken, er hatte Angst, er war innerlich aufgerührt, er hatte Angst, weil er nicht wusste, ob die Gemeinde standhält. Oder ob sie sagt, ja, das war mal so ein Eifer, der uns gepackt hat und jetzt lassen wir das wieder fallen. Paulus hatte Angst, dass sein Einsatz vergeblich gewesen ist. Und nachdem nun Timotheus mit einer guten Nachricht zurückkommt, schreibt Paulus vermutlich seinen ersten uns bekannten Brief. Das wäre dann während der zweiten Missionszeit. Missionsreise gewesen. Wie sich dies für einen Brief der Antike gehört, finden wir als erstes den Absender, dann den Empfänger und schließlich ein besonderer Gruß. Paulus erwähnt nicht nur sich als Absender, sondern mit ihm Silvanus und Timotheus, die seine engsten Vertrauten auf der zweiten Missionsreise waren. Das ist auch nicht unüblich. Den ersten Brief an die Korinther schreibt er zum Beispiel mit Sosthenes, den zweiten Brief an die Korinther mit Timotheus und ebenfalls mit Timotheus den Philipper- und Kolosserbrief. Paulus war nicht der Mann, der um jeden Preis alles auf sich beziehen wollte. Der meinte, nur sein Name müsse dastehen und ja kein anderer, dass man nur weiß, der große Paulus hat das gemacht. Nein, er hat seine Mitarbeiter, seine engsten Vertrauten eng mit einbezogen und hat sich mit ihnen genannt als Autoren dieses Briefes. Paulus war angewiesen auf die Mitarbeiter. Er wusste, dass er alleine nicht vorwärts kommt. Es ist ganz interessant, dass Paulus allein in Korinth war, während Silas und Timotheus noch in Mazedonien weilte, predigte Paulus in Korinth in den Synagogen. Aber erst als Silas und Timotheus zu ihm kamen, begann er zu verkündigen, dass Jesus der Christus sei. Das ist ganz interessant. Vorher war er nämlich in Athen. Und da war für ihn auch eine schwierige Zeit. Und dann kam er nach Korinth. Und jetzt hat er, bis die beiden zu ihm gekommen waren, gewartet mit der Verkündigung des eigentlichen Evangeliums, nämlich, dass Jesus der Christus ist. Erst dann hat er den Juden das eröffnet. Er hat gewartet, bis er seine Mitarbeiter bei sich hatte, weil er vermutlich wusste, wie viel Kraft ihn das kosten wird, das jetzt nun zu bezeugen. Und vorher hat er die Juden in der Synagoge vorbereitet natürlich, bis er dann das Geheimnis eröffnete, dass Jesus der Christus ist. In Korinth schrieb er dann auch, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus. Er hat mit seinen Leuten zusammengearbeitet. Paulus war nicht der Meinung, dass er der große Macher war. Er wusste, dass er Geschwister, dass er Brüder zur Seite benötigt und dass letztlich nicht er, sondern Gott durch seinen Heiligen Geist Gemeinde baut. Was besonders hier ist in diesem Brief, in dieser Nennung der Namen, dass Paulus seinem Namen nichts beifügt, nur Paulus schreibt. Später fügt er seinem Namen stets eine Umschreibung bei, die deutlich machte, dass er ein von Gott beauftragter Bote war. Den Römern schreibt er ein Knecht Christi Jesu, den Korinthern berufen zum Apostel Jesu oder den im Philemon ein Gefangener Christi Jesu und so weiter. Hier bei den Thessalonikern war offenbar so eine herzliche Verbindung und es schien gar keinen Anlass zu geben, dass sich Paulus besonders ausweisen musste. Die Thessaloniker wissen, wer diese Männer sind und haben ihre Vollmacht gründlich erlebt. Es ist nicht nötig, diese Vollmacht zu betonen und zu begründen. Die späteren Gemeindesituationen forderten von Paulus, dass er seine Autorität deutlich aufzeigte. Sicherlich wäre es ihm lieber gewesen, er hätte immer wie den Thessalonikern einfach schreiben können, Paulus. Die sogenannte Urgemeinde, die zur neutestamentlichen Zeit lebte, war nicht die perfekte Gemeinde, die man sich so gern und idyllisch vorstellen möchte. Die Urgemeinde war eine schwierige Gemeinde. Muss man nur Korintherbrief lesen, Galaterbrief, die Sendschreiben in der Offenbarung. Es war eine schwierige Gemeinde. Aber hier konnte Paulus noch nur seinen Namen gebrauchen. Bei den anderen Gemeinden musste er seine Autorität deutlich machen, dass er Apostel ist und was er sagt, stimmt und befolgt werden muss. Empfänger dieses Briefes ist eben die Gemeinde in Thessalonik, die so hart angegangen wurde. Kaum ist sie entstanden. Selbstverständlich hat auch diese Gemeinde zwei Wohnsitze, denn jede Gemeinde hat zwei Wohnsitze. Wenn sie nicht zwei hat, dann kann sie nicht Gemeinde sein. Den einen in Thessalonik, welcher mit den Augen klar erkennbar ist, zu diesem Wohnort können auch Gemeinderäumlichkeiten gehören. Und vielleicht sogar ein schönes Haus. Das braucht Gemeinde auch. Aber die geografisch sichtbare Ortsbezeichnung ist für eine christliche Gemeinde nicht ausreichend. Denn viel wichtiger ist der zweite Wohnsitz in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Wohnsitz der Gemeinde Jesu. Dies ist der wahre Sitz der Gemeinde. Allein auf diesen kommt es schlussendlich an. Den geografischen Ort können wir verlieren. Gemeinderäume können zerbombt werden, beschlagnahmt, wie dies Geschwistern geschieht in anderen Ländern heute noch. Das kann alles weggehen, das kann alles verschwinden, das kann uns alles genommen werden. Aber unser Wohnsitz im Herrn, unserem Vater und in Jesus Christus kann uns niemand wegnehmen. Den behalten wir. Und jetzt grüßt Paulus mit Gnade und Friede, ein beliebter Wunsch des Paulus. Paulus meint natürlich die Gnade Jesu Christi, nicht irgendeine Gnade. Und er sagt das auch deutlich im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 28. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und den Frieden Gottes, der nicht gleichbedeutend ist mit dem Frieden dieser Welt, sondern der Friede Gottes, den wir ebenfalls durch Jesus erlangen. Denn Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Die Welt kann diesen Frieden, den uns Jesus geben kann, nicht geben. Das zweite ist erfreuliche Erinnerung. Wenn sie beten, danken sie Gott. Und sie denken alle Zeit, sagt er, an alle in ihren Gebeten. Die waren engstens verbunden mit dieser Gemeinde in Thessalonik. Sie danken, indem sie sich an die Thessaloniker erinnern und sich in Erinnerung rufen vor Gott, was dort alles geschehen ist und geschieht. Das Erinnern an das, was Gott getan hat, wird in der Bibel sehr deutlich gefordert. So sagt Mose zu seinem Volk, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Das Drama des Volkes Gottes ereignete sich gerade darum, weil sie vergaßen. Durch das ganze Alte Testament sehen wir den Vorwurf Gottes an das Volk Israel, ihr habt vergessen, was ich euch getan habe. Vergesslichkeit ist eine ganz schlimme Sache, weil sie vergaßen, was ihnen Gott getan hatte, sind sie auf Abwege gekommen. Es lag offenbar zu weit zurück. So sagt der Psalmist, sie hielten den Bund Gottes nicht und wollten nicht in seinem Gesetz wandeln und vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er ihnen erwiesen hatte. Sie vergaßen es. Offensichtlich waren sie mit der Erinnerung an diese Tat und die Taten Gottes nicht zufrieden. Sie wollten selber Taten Gottes noch erleben. Sie wollten selber greifbar erleben, was Gott in ihrem Leben tut. Es genügt ihnen nicht, sich zu erinnern, was Gott seinem Volk getan hatte. Hätte Gott aber sein Volk nicht aus Ägypten befreit, gäbe es kein Volk Israel. Sie lebten im Lande Kanaan, weil Gott sie herausgeführt hat, sonst gäbe sie das gar nicht. Aber sie haben das vergessen. Und wir selber verneigen zur Vergesslichkeit. Wir vergessen so schnell, was uns Gott Gutes getan hat. Sei es in der Gemeinde oder in unserem persönlichen Leben. Interessanterweise ist unsere Vergesslichkeit da, wo uns Böses begegnet, nicht so stark. Da können wir uns Jahrzehnte noch erinnern, wenn uns einer etwas Böses getan hat. Aber daran denken, was uns Gutes geschehen ist und was uns der Herr Gutes getan hat, da sind wir doch oft Laien und Anfänger. Haben wir etwas bekommen und hat sich der Herr uns gnädig erwiesen, so sehen wir uns schon oder sehnen wir uns schon nach der nächsten besonderen Hilfe des Herrn. Vergessen aber dabei, was er uns Gutes getan hat, und der Dank verblasst auch sehr schnell. Jetzt habe ich das eine, jetzt will ich schon das nächste. So sind wir ja angelegt, oder? Früher war das so, wenn es Servola gab bei uns zu Hause, da hat mein Vater den Servola bekommen und wir nicht. Und dann hat sich unsere Familie etwas entwickelt. Und dann gewöhnt man sich daran, dass es nicht nur Servola zum Abendbrot gibt, sondern sogar noch gutes Fleisch. Es wird zur Selbstverständlichkeit. Und es gibt immer mehr. Man denkt nicht mehr zurück, wie es war. Man wird unzufrieden. Man will noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und so kann das im Glauben sein. Fatal wird dieser Sachverhalt, wenn es sich auf das Erlösungswerk Jesu bezieht. Haben wir unsere Bekehrung erfahren. Wir haben erfahren, dass wir neues Leben bekommen haben. Uns wurde deutlich, dass Jesus uns errettet hat. Und wir sind dankbar und könnten die ganze Welt bekehren. Ich weiß noch, nach meiner Bekehrung, da hätte ich das praktisch jedem sagen können, habe ich dann auch. Einigen. Und dann hat man es aufs Dach bekommen und dann wird man vorsichtiger und so weiter. Das kennt ihr auch. Und die Jahre gehen ins Land und wir merken, dass das Christenleben nicht nur Honigschlecken ist. Und schließlich gewöhnt man sich so schnell an seine Erlösung. Und so führt dies zur Erblindung. Und Petrus schreibt, und ich liebe diesen Vers, weil er mich immer wieder ermahnt, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 9, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Er hat es vergessen. Wir tappen im Dunkeln, ja, wir haben keinen Durchblick mehr. Wir jammern zu Gott, dass er uns neue Erfahrungen, Beweise seiner Liebe schenkt. Und schließlich öffnen wir uns für ein neues, attraktiv erscheinendes Evangelium. Oder wir lassen uns wieder in die alte Praxis unseres religiösen Lebens zurückfallen. Wir sollen uns nicht durch Undankbarkeit für andere Dinge öffnen. So ging es ja auch dem Volk Israel. Sie waren undankbar, sie vergaßen, was Gott ihnen getan hatte, und sie wandten sich den Göttern zu. Das war attraktiv, da hat man was gesehen, da hat sich was getan. Aber sich dann etwas zu erinnern, was früher war und was Gott getan hat, das war zu wenig sinnlich vermutlich. Wir sollen für unsere Erlösung dankbar bleiben. Wir sollen an Jesus denken und uns daran erinnern, dass er für uns gestorben ist. Dies ist auch der Grund des Abendmahls. Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Wir nehmen heute das Abendmahl, dass wir ja nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Das Volk Israel hat all die Feste, die sie feiern mussten sie feiern, damit sie ja nicht vergessen, was Gott an ihrem Volk getan hat. Sie haben die Feste gefeiert und trotzdem vergessen. Wir sollen nicht vergessen, was Jesus an uns im Leben getan hat. Paulus warnt Timotheus nachdrücklich und sagt, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Behalte es im Gedächtnis. Vergiss es auf keinen Fall. Weil wenn du das vergisst, dann kommst du auf schlüpfrigen Grund in deinem Glauben. Wenn Paulus an die Gemeinden schreibt, stellt er immer wieder das Erlösungswerk Jesu ins Zentrum. Dafür sollen wir dankbar sein und dankbar bleiben. Paulus erzählt nicht zuerst, was ihm Gott gestern und vorgestern gemacht hat, wie er ihn wunderbar geführt hat. Paulus steigt meistens in den Briefen ein mit dem Erlösungswerk Jesu und er rühmt, was Gott Großes an seinem Leben und an der Gemeinde getan hat. Lernen wir also auch in Dankbarkeit treu zu sein, vergessen wir nie, für die Erlösung zu danken, werden wir nicht müde, ihn dafür zu loben. Jeden Tag, das ist eine Grundregel, die müssen wir uns hinter die Ohren schreiben, kein Tag soll vergehen, ohne mindestens einmal dem Herrn gedankt zu haben, dass er für meine Sünden gestorben ist. Damit ich nie vergesse, woher das ich komme. Damit ich nie von meiner Wurzel loskomme und immer weiß, ich bin aus Gnade erlöst. Es ist nicht mein Werk, wir sind so schnell eingebildet, was wir alles im Glauben leisten. Auf einmal sind wir, die das Himmelreich verdienen. Da können wir gar nicht mehr danken für das Kreuz. Sonst würden wir ja eingestehen, dass es nicht wir sind. Es gibt einen christlichen Hochmut. Und uns zu schützen vor diesem Hochmut ist der beste Weg. Wir bleiben dankbar für die Erlösung, für das Sterben Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und wenn sogar in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit das Erlösungswerk Jesu gerühmt werden wird, dann ist es doch nichts als normal, wenn wir das heute auch jeden Tag tun. Denn in der Offenbarung lesen wir, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Er hat uns erkauft. Und bleiben wir dankbar. Und wenn ihr alles vergesst von dieser Predigt, nehmt nur eines mit. Jeden Tag danke ich für meine Erlösung, die geschehen ist durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha. Weil er gestorben und auferstanden ist, lebe ich. Habe ich ewiges Leben, habe ich Hoffnung, habe ich Zukunft. Nur darum. Nicht, weil ich irgendetwas geleistet hätte. Bleiben wir dankbar, gewöhnen wir es uns an, manchmal denken wir, ja, das ist alles so automatisch. Das macht nichts, wenn man eine Zeit lang automatisch ist. Aber lieber automatisch als überhaupt nicht. Lieber sich bewusst sein, immer wieder, was Gott für uns gemacht hat. Und dann denken wir noch, Gott wird das langweilig, wenn er das immer anhören muss. Nein. Das kann ich dir garantieren. Wenn Gott etwas nicht langweilig wird, dann wird ihm das nicht langweilig, wenn wir ihn loben und rühmen für seine Erlösung, die er uns geschenkt hat. Das wird ihm bestimmt nicht langweilig. Heute kannst du mit Danken für deine Erlösung beginnen. Das dritte Grund des Dankes, Vers 3. Paulus verliert sich nicht im Detail. Er und seine Mitarbeiter erinnern sich an die geistliche Haltung der Gemeinde. Diese Haltung charakterisieren sie mit drei Begriffen: Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese Bezeichnung und Charakterisierung sollte eigentlich jeder Gemeinde eigen sein. Mit diesen drei Begriffen lässt sich gar Gemeinde beschreiben. Den Korinthern sagt Paulus ja, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Damit die Gemeinde und wir diese Begriffe nicht einfach vergeistigen und vielleicht sogar mystifizieren, sondern dass sie Hände und Füße bekommen sollen, setzt Paulus jedes Wort in Beziehung mit einem weiteren Begriff. Euer Werk im Glauben, sagt er, nicht nur euer Glaube, euer Werk im Glauben, eure Arbeit oder euer Mühen in der Liebe und eure Geduld oder Standhaftigkeit in der Hoffnung. Diese Begriffspaare wollen wir kurz miteinander betrachten. Die Verbindung Werk und Glaube ruft bei dem einen oder anderen etwas Unbehagliches hervor. Der Glaube ist doch kein Werk. Der Glaube ist doch keine Arbeit. Glaube kann man doch nicht erarbeiten. Richtig. Der Glaube kann nicht durch Werke erlangt werden. Aber der Glaube hat Werke. Der Glaube hat Werke. Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Oder? Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Was heißt denn Glaube? Glaube heißt nichts anderes als Vertrauen. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann sage ich vertraue Jesus. Das heißt, ich vertraue seinem Wort. Wenn Jesus sagt, ich soll nicht lügen, dann vertraue ich ihm und ich lüge nicht. Das sind die Werke des Glaubens. Das Reagieren auf Gottes Wort. Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhaben. Wir sollen nicht nur Wissen anhäufen, sondern tun, was Gott uns sagt. Das ist Glaube. Jesus sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir ausrede. Wer sie tut, wird es erfahren. Nicht wer das Wissen anhäuft, sondern wer meine Worte tut, wird die Realität des Schöpfers erfahren. Die Thessaloniker bewiesen gerade in der Bedrängnis, dass sie trotz allem, trotz aller Not, Werke des Glaubens hatten. Sie vertrauten Gott und taten seinen Willen, auch wenn es ihnen äußerlich sehr viel Nachteile und Leid einbrachte. Wie steht es bei uns? Haben wir Werke im Glauben? Oder ist es vielleicht so, dass wir viel wissen und wüssten, aber die Taten und der feste Ausdruck des Glaubens, des Vertrauens auf unseren Herrn, auf sich warten lässt, verschoben auf St. Nimmerleinstag? Wenn ich dann dort bin, kann ich das dann mal machen? Oder reagiere ich wirklich auf Gottes Reden? Der Glaube an Jesus Christus ist keine Wissenschaft, sondern eine Täterschaft. Und die Gefahr, in der wir stehen, ist, dass wir Glaube als Wissenschaft betreiben, nicht als Täterschaft. Das, was wir wissen, muss getan werden und sonst bekommen wir Wasserköpfe. Glaube muss gelebt werden, Glaube hat Werke. Obwohl er selbst kein Werk ist. Aber der Glaube hat Werke. Sind wir Wissenschaftler oder sind wir Täter? Täterschaftler. Das zweite, Arbeit in der Liebe, vielleicht treffender übersetzt mit Mühen in der Liebe. Dazu hatten die Thessaloniker viel Möglichkeiten, sich zu mühen. Gerade in Zeiten der Bedrängnis ist man aufeinander geworfen, hat man füreinander einzustehen. Sie mühten sich füreinander. Dieses Mühen hat selbstverständlich auch mit Opfern zu tun, ansonsten wäre es peinlich, von Mühen zu sprechen. Opfer heißt auch immer Verzicht. Es gibt kein Opfer ohne Verzicht. Dies taten sie in Liebe, nicht mit verzogenem Gesicht, mit geballter Faust in dem Sack. Ach, jetzt muss ich das auch noch machen, weil ich Christ bin. Was ist doch das Christenleben für eine unheimliche Last? Nein, nein, in Liebe mühen, das ist mir zu anstrengend. Nach Johannes kann diese Liebe aber bis ans eigene Leben gehen. Bis an die Substanz unserer eigenen Persönlichkeit. Wenn Johannes schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ja, hat er richtig gehört? Für die Brüder. Nicht für Jesus, sondern für die Brüder. Wenn das uns nicht vom Stuhl wirft, dann weiß ich auch nicht mehr, was uns vom Stuhl werfen soll. Für die Brüder sollen wir das Leben lassen. So stark soll unsere Liebe sein. Das Vorbild sollen wir an Jesus selbst nehmen. Die Liebe unter den Gläubigen und damit das Mühen füreinander ist eine grundsätzliche Forderung an die Gemeinde und zeugt davon, ob wir Gott lieben. So schreibt Johannes, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Weil er lügt. Warum? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also wenn er nicht mal das, was er sieht, lieben kann, wie soll er das lieben, was er nicht sieht? Unser soziales System könnte den Eindruck erwecken, dass dieses Mühen in der Liebe sich weitgehend erübrigt. Wir sind vielfältig abgesichert. Wir haben Krankenkassen, wir haben genügend Ärzte, wir haben Spitex, wir haben vieles, wo wir versorgt werden. Das hatten die Gemeinden damals alles nicht. Wir sind gut versorgt. Und deshalb stehen wir in der Gefahr, dass wir wie die Gemeinde in Laodicea, dass wir zu uns sagen, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Wir haben ja alles. So war die Selbsteinschätzung der Gemeinde in Laodicea. Aber Jesus hat eine andere Sicht von dieser Gemeinde. Er sagt dieser Gemeinde, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Eine Gemeinde, die sagt, ich bin reich, ich brauche nichts. Die so einen Eindruck von sich hat, selbst überzeugt. Und Jesus sagt, und du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich bist, blind, arm und bloß. Unser Reichtum kann uns sehr arm und jämmerlich machen. Gerne verlieren wir den Nächsten aus dem Blickfeld. Auch als reiche Christen, das sind wir alle in der Schweiz, wir werden nächsten Sonntag einen armen Bruder zu uns sprechen hören. Heute spricht ein reicher Bruder zu euch. Auch als reiche Christen können und sollen wir uns in der Liebe mühen. Denn dieses Mühen hat eigentlich nichts mit Reichtum zu tun, sondern mit unserem Engagement für unseren Bruder und unsere Schwester. Ab und zu hört man etwa eine solche Aussage. Ich gehe lieber zu Nichtchristen, wenn ich Hilfe brauche. Die sind hilfreicher, verständiger, verklagen mich nicht gleich und aufgeschlossener. Habt ihr das auch schon gehört? Oder vielleicht auch schon gesagt? Dies ist eine schreckliche Aussage. Und wenn sie sogar wahr ist, muss sie uns zutiefst schmerzen. Es muss uns zutiefst schmerzen, wenn wir nicht mehr zu unseren Glaubensgeschwistern gehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Dann stimmt etwas nicht mehr. Sind wir etwa zu beschäftigt, dass wir keine Zeit füreinander haben? Keine Zeit für die Schwächen des anderen? Müssen wir alle laufen wie Uhrwerke? Alles perfekte Christen, wenn etwas nicht perfekt ist, werden wir ausgeschaubt, im Nebenraum zum Mechaniker gebracht. Und wenn wir dann geflickt sind, können wir wieder kommen. Oder haben wir ein Verständnis und eine Liebe füreinander, wo wir wachsen können? Wo wir uns entwickeln können, wo wir reifen können, wo der eine weiter sein darf als der andere, ohne dass sich der, der weniger weit ist, verachtet wird. Paulus schreibt in Galatern, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Wir sind aufgerufen, allermeist Gutes zu tun, uns untereinander. Und da setzt Paulus sogar Prioritäten, allen Menschen sollen wir Gutes tun, aber zuerst den eigenen. Diesen Egoismus dürfen wir haben als Gemeinde. Wenn zwei dastehen, so ist das zu verstehen, einer ist mein Bruder und einer ist nicht mein Bruder in Jesus. Und ich muss entscheiden, welchem helfe ich jetzt zuerst, dann ist es mein Bruder. Die Entscheidung ist gefallen im Wort Gottes. Es ist mein Bruder. Die sollte uns zur Selbstverständlichkeit werden. Das dritte ist Geduld in der Hoffnung. Auch hier wäre eine deutliche Übersetzung nötig, die das Verständnis erleichtert, Standhaftigkeit in der Hoffnung. Auf unseren Herrn Jesus Christus. So kann man nämlich dieses Wort im Griechischen her übersetzen, Standhaftigkeit. Darum ging es in Thessalonik. Die waren ja verfolgt, darum ging es, dass sie standhaft blieben in der Hoffnung. Wiederum trotz der üblen Situation, der diskriminierenden Anfeindungen, blieb die Gemeinde standhaft, sie ließen sich nicht beirren und hielten an der Hoffnung auf Jesus Christus fest. Diese Hoffnung besteht nämlich darin, dass Jesus kommen wird. Wie Paulus dem Titus schreibt, warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Sie waren also standhaft in der Hoffnung auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Sie ließen sich auch in diesem Punkt nicht beirren. Die Erwartung Jesu war und ist zu jeder Zeit lebendig und unsere Hoffnung. Gemeinde Jesu wartet auf Jesus. Und wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, wie aktiv die Gemeinde in Thessalonik wartete auf das Kommen Jesu, wie sie in der Anfeindung, in der Verfolgung standhielt, indem sie daran festhalten. Und wenn wir umkommen, Jesus kommt. Jesus kommt. Er kommt ganz bestimmt. Paulus schließt seinen ersten Korintherbrief, indem er sagt, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, ist interessant, der sei verflucht. Dann fügt er an, Maranatha. Und Maranatha heißt, unser Herr kommt. Kann ein Ausruf sein, oder man kann es auch übersetzen, unser Herr kommt. Maranatha. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Der Herr kommt. Täuscht euch nicht. Er wird kommen. Die Stunde der Wahrheit wird eintreffen. Der Herr kommt. Hast du diese lebendige Hoffnung, dass Jesus wiederkommt? Oder überkommt sie ein Gefühl der Angst und Bedrängnis, wenn sie daran denken, dass Jesus heute wiederkommen könnte? Paulus schreibt im Kolossen, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wenn du gerettet bist, so bist du bereits in das Reich Jesu Christi versetzt und du brauchst dich vor seiner Erscheinung und vor seinem Gericht nicht zu fürchten. Wenn du aber nicht errettet bist, wenn dir deine Sünde noch nicht vergeben sind, so tut es Not, dass du dich von Jesus retten lässt. Ansonsten ist das Kommen des Herrn nicht eine Freude, sondern ein Gericht. Mit Recht fürchtest du dich vor dem Sterben. Mit Recht fürchtest du dich dann vor dem Kommen Jesu, weil er wird als Richter kommen. Und er wird gerecht richten. Und wenn du hier jetzt unsicher wirst, ob du wirklich bereit bist, wenn Jesus kommt, dann bitte ich dich oder sie, doch auf mich zuzukommen. Ich mache gerne ein Gespräch ab und zeige auch aufgrund der Schrift nochmal auf, wie die Verhältnisse sind. Wenn wir erlöst sind, dann können wir uns auf das Wiederkommen Jesu freuen. Außer wir leben in der Sünde und dann sagt der Paulus, warnt die Gemeinde, dass ihr bereit seid, auf dass ihr nicht schamrot werdet, wenn Jesus kommt. Wenn ich in Sünde lebe, in Ehebruch, in Diebstahl, in Habgier, dann habe ich Buße zu tun, auch als Gläubiger. Und wenn ich keine Freude habe, wenn mir das Bewusstsein nicht da ist, dass Jesus wiederkommt und ich mich nicht darauf freuen kann, dann ist es vielleicht Sünde, die mir im Weg steht. Dann muss die bereinigt werden. Oder es ist, dass ich gar nicht erlöst bin. Und dann ist das Ende schrecklich. Wie wir das gehört haben von diesem Schriftsteller, dessen Feind der Tod war das ganze Leben hindurch. Jesus gibt die Lösung. Er gibt ewiges Leben. Das Empfinden des Menschen, dass der Tod sein Feind ist und dass der Tod Gericht bringt. Und er wird Gericht bringen. Und Gott wird Recht richten. Und dann das Angebot der Gnade Gottes, dass er sich selbst gerichtet hat, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Und wer dieses Angebot Gottes einfach in den Wind schlägt und als Märchen abtut, der ist in meinen Augen vielleicht nett, aber dumm. Dumm. Weil er das Wertvollste, das er überhaupt erlangen kann in diesem Leben, verwirft. weil er schlussendlich auf dem Sterbebett liegt und nicht ein- und ausweist. Wisst ihr, wenn wir bei Kräften sind, dann sind die dicken Sprüche schnell auf den Lippen. Aber wenn ich auf dem Sterbebett liege, wenn die Kräfte nachgeben, wenn ich nicht mehr sagen kann, wenn ich will, dann klappt das schon. Dann sieht die Welt anders aus. Deshalb möchte ich dich einladen. Einladen, zu Jesus zu kommen. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Er kann die Frage, die Not unseres Lebens, nämlich unser letzter Feind, der Tod, klären. Er kann dir ewiges Leben schenken. Ich fasse zusammen. Anhaltende Dankbarkeit. Das zeichnet Paulus aus durch alle seine Briefe. Und hier in der Einleitung zu dem Thessalonikerbrief wird das wieder sehr deutlich. Er grüßt die Gemeinde. Er erinnert sich und er freut sich an dem Gedeihen der Gemeinde, trotz der harten Anfechtung, der harten Verfolgung. Und er zeigt auch auf den Grund des Dankes, denn das Werk im Glauben, der Glaube hat Werke, die Arbeit in der Liebe, das Aufopfern füreinander und die Geduld in der Hoffnung, die Standhaftigkeit im Wissen darum, Jesus kommt, und weil er kommt, bleibe ich ihm treu, und wenn es mich das Leben kostet. Auch das geht mir leicht von den Lippen. Wenn ich dann dastehe, weiß ich auch nicht mehr, wie ich dastehe. Ich werde zittern, da bin ich überzeugt. Aber ich hoffe, dass ich standhaft bleibe und Jesus treu und ihn nicht verleugne. Sind wir dankbare Christen, die auch nach Jahren nicht müde werden, für die Erlösung und Rettung zu danken, auch wenn sie Gott jetzt nicht jeden Tag ein besonderes Geschenk von Gott bekommen, vielleicht auch über Durststrecken gehen, über Monate, aber eines nicht vergessen, zu danken für die Erlösung, die in Jesus Christus uns eigen geworden ist. Und noch eine Frage für uns alle. Würde Paulus und seine Mitarbeiter im Blick auf unsere Gemeinde auch Gott danken? Würde er danken für unser Werk des Glaubens? Würde er danken für unsere Mühe, für unser Aufopfern in der Liebe untereinander? Würde er danken für unsere Standhaftigkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus? Würde er das? Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass wir verbunden sind durch dich, dass wir zu einer Gemeinschaft geformt sind, auch wenn wir aneinander leiden und anecken. Herr, so bitte ich dich, dass wir immer mehr ausleben, was dir gefällt, was einander lieben, uns gegenseitig mühen in der Liebe, dass wir standhaft sind in der Hoffnung auf dein Wiederkommen, Herr Jesus, und dass unser Glaube Werke hat, damit dein Name groß wird, damit dein Name verherrlicht wird und damit wir in dieser Stadt ein Licht sind, und noch viele, viele Menschen gerettet werden, so wie in Thessalonik. Wir danken dir für das Vorbild dieser Gemeinde und für das Vorbild des Paulus. Herr, schenke, dass wir dankbar sind, und wir wollen dir danken für deine Erlösung. Wärest du nicht am Kreuz auf Golgatha gestorben und auferstanden, wir wären verloren. Dir sei Lob, Ehre und Preis.